Bremer Börsenschnack mit Sascha und Patrick.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja, und heute machen wir weiter mit unserer Serie zu den Kapitalmarktanomalien. Unsere Zahl der Woche lautet 0,4%.
Unser Thema der Woche.
Ja, heute geht es um den Value-Effekt. Wir hatten letzte Woche ja den Size-Effekt und jetzt eben mit dem zweiten Effekt hier der Kapitalmarktanomalien, auf den wir eingehen wollen. Und beim Begriff Value Investing müssen die meisten wahrscheinlich von euch erstmal direkt an Warren Buffett denken, den CEO von Berkshire Hathaway. Sascha, was hat eigentlich Buffett mit dem Value-Effekt oder mit Value Investing zu tun?
Ja, also Buffett hat sich natürlich eigentlich immer versucht, Unternehmen auszusuchen, die eine sehr hohe Qualität aufweisen. Also er hat sich Unternehmen rausgepickt, die tatsächlich jetzt auf der einen Seite seiner Meinung nach unterbewertet gewesen sind, aber auf der anderen Seite auch eine große Ertragsstärke, eine große Markenbekanntheit in ihren Segment halt hatten, einen großen Wert. Also wenn man so will, Qualitätsaktien. Das ist ja auch so ein bisschen die Übersetzung davon. Also Value-Aktien sind ja Qualitätsaktien, die er dann davor gekauft hat. Wurde auch teilweise immer so ein bisschen kritisiert, ne? Also gerade bei dieser Thematik her, weil Value-Aktien sind ja nicht unbedingt günstig, also sie sind ja sogar häufig eher sogar relativ teuer. Kommen wir auch gleich nochmal zur Definition, was dahinter steht. Aber er hat natürlich mit seiner Strategie in der Vergangenheit sehr, sehr viel Geld damit verdient, indem er sich einfach Qualität rausgepickt hat und nicht den Schrott einfach weggelassen hat.
Das stimmt. Du hast jetzt schon ganz, ganz viele Themen gesagt, da sowas wie Burggraben oder so fällt mir da immer noch ein, wo man eben sagt, ne, das ist ein Unternehmen, wo andere gar nicht mal so leicht irgendwie mit in das Segment einsteigen können, wo die Unternehmen schon viel aufgebaut haben. Jetzt ist es, ja, kann man da für das Thema, um das Thema Value einer Aktie zu messen, gibt es eben ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren. Ein Faktor, der immer wieder genannt wird und auch in den wissenschaftlichen Untersuchungen zu diesem Value-Effekt, ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis oder im Englischen ist es ja sogar umgekehrt, also Book Equity to Market Equity, also quasi Buchwert-Verhältnis zum Marktwert-Verhältnis. Sascha, was sagt eigentlich das KBV aus und was ist eigentlich gut? Eher ein höheres KBV oder eher ein schlechteres KBV?
Also wenn wir jetzt von KBV erstmal in der Form gucken, das kommt immer ein bisschen drauf an, was ich mir da anschaue. Also eigentlich sagt es ja aus, wie viel Geld muss ich eigentlich für eine Einheit Eigenkapital bezahlen? Also so trivial ist es jetzt nicht. Also wir müssten nochmal viel tiefer in die Bilanzen einsteigen, um das ganz genau zu sagen. Und diejenigen unter euch, die sich jetzt genau mit Bilanzen auskennen, werden wahrscheinlich jetzt erstmal einen Lachkrampf bekommen für diese Aussage. Aber ich glaube, so ein bisschen plakativ kann man erstmal ganz klar sagen, Kurs-Buch-Verhältnis sagt einfach so ein bisschen aus darüber, wie viel muss ich für das echte Eigenkapital bezahlen, was im Buchwert in der Form dargestellt ist. Also was quasi in der Bilanz eben tatsächlich hintersteht als das Eigenkapital. Jetzt kann man natürlich ein Stück weit sagen, das nur als kurzer Hinweis nochmal, dass ganz, ganz viele Positionen in der Bilanz sicherlich wertvoll sind, aber nicht und unbedingt jetzt gerade im Buchwert verhackstückt sind. Einer der Klassiker sind die eigenerstellten Patente teilweise nochmal, die man hat, oder auch die Marken, die teilweise nicht bilanziert werden dürfen. Also sicherlich ist der Mercedes-Stern wertvoll, aber findet sich in der Bilanz von Daimler nicht wieder. Das ist natürlich auch nochmal Eigenkapital erhöht dabei und solche Dinge dann nicht. Aber grundsätzlich kann man erstmal sagen, Kurs-Buch-Verhältnis bedeutet einfach nochmal ganz klar, wie viel muss ich für das Eigenkapital in der Firma bezahlen? Und eigentlich wäre so ein bisschen so diese Aussage, Kurs-Buch-Verhältnis, also in dieser Betrachtung her, wäre ja ganz gut, wenn ich was möglichst Niedriges bezahle, also wenn ich möglichst viel Eigenkapital dafür bekomme, wenn ich die Aktie am Kapitalmarkt kaufe. Das ist aber beim Value Investing genau umgekehrt. Beim Value Investing geht es ja sogar eher darum, dass man sagt, man kauft Qualität, also man kauft eigentlich eher teurere Aktien in dem Bereich. Vielleicht ist auch nochmal so dieser Hinweis, warum das vielleicht jetzt problematisch sein könnte. Also wenn ich eine Aktie habe mit Kurs-Buchwert-Verhältnis, die sehr niedrig ist, dann klingt das ja erstmal ganz attraktiv, weil ich kriege viel Eigenkapital für wenig Geld. Es kann aber auch genauso gut sein, dass man sagt, die Firma ist am Ende und geht sowieso schon unter den Bach runter. Und das sind so die letzten Zuckungen der Aktie. Man sagt ja immer auch so in Englisch Dead Cat Bounce, also auch eine tote Katze fällt einmal auf den Asphalt und hüpft dann wieder nach oben und wiederholt sie nochmal. Das ist so ein bisschen der Effekt dabei. Und da muss man natürlich nochmal genauer hingucken. Nur weil Eigenkapital günstig ist, heißt es noch lange nicht, dass die Aktie in der Form auch günstig ist. Und Value-Investoren gehen halt genau den anderen Weg.
Ja, das ist ein guter Vergleich. Auch das kann man ja ein bisschen auch beim eigenen Einkaufsverhalten dann beobachten, dass man sagt, ja, bei einigen Themen ist es nicht immer gut, das günstigste Produkt irgendwie zu kaufen, sondern da lohnt es sich auch, mehr Geld auszugeben, um da Qualität für zu bekommen, ähnlich ist es eben auch am Aktienmarkt. Ja, das ist jetzt eben diese Schwierigkeit, die wir hier haben, auch wenn wir jetzt einmal vom Value Investing sprechen, dann sprechen wir eben von diesen Qualitätsaktien und hier Value Effect, wo wir jetzt hier euch diese Kapitalmarktanomalien aufzeigen wollen. Da geht es eigentlich in der Regel eher darum, eben genau, sag ich mal, diese Aktien eher sich ins Depot zu legen, die einfach ein sehr, sehr günstiges Verhältnis von Buch- und Marktwert haben, was für den Investor entsprechend günstig ist. Und da so die Bedeutung dieses Value-Effektes ist dann im Endeffekt, dass es heißt in der Wissenschaft, und das wurde in einigen Studien bestätigt, in einigen wiederum nicht, dass Aktien von Unternehmen mit einem besonders günstigen Kurs-Buchwert-Verhältnis eine höhere Rendite erzielen als Aktien von Unternehmen mit einem höheren Kurs-Buchwert-Verhältnis. Oder eben im Englischen muss man es immer andersrum sehen, weil da ist es eben nicht das KBV, sondern das BKV sozusagen, dass man das eben nicht verwechselt. Ja, und jetzt ist erstmal die Frage, wie kann das kommen, Sascha? Also wir haben jetzt eben den Fall, dass bei ganz vielen Studien untersucht wurde, ja, es lohnt sich quasi, diese günstigen Aktien sich ins Depot zu legen, überwiegend. Warum kann das zum Beispiel dazu führen, dass man dann eine höhere Rendite in der Vergangenheit erzielt hat?
Naja, also die Grundidee ist ja so ein bisschen, wenn eine Aktie wirklich diesen Wert aufweist und tatsächlich günstig bewertet ist, dann müssen ja irgendwann die anderen Investoren das auch irgendwie verstehen. Und diese Qualität, die da ja in der Form vorhanden ist in den Portfolien, die muss sich dann ja irgendwann durchsetzen. Also das ist so diese Grundidee zu sagen, dass sich diese ganze Fehlbewertung der Aktien irgendwann auflösen wird. Okay. Also wenn ich das in der Form günstig gekauft habe. Deswegen, aber dafür muss es auch wirklich günstig sein. Das ist ja so dieser Effekt, den man da auch nochmal analysieren muss, dass man diesen Return zu the mean, also diesen Return zu den fairen Wert der Aktie halt tatsächlich auch hinbekommt. Weil wenn man diesen Effekt in der Form nicht hat, also wenn man der Einzige ist, der diese Unterbewertung der Aktien versteht, ist das ganz schön schlecht, weil dann ist man der Klügste von sehr vielen Leuten, aber hat auch nichts verdient dabei. Also das ist so ein bisschen so einer der Effekte, der eine ganz entscheidende Rolle spielt. Es gibt auch nochmal diese These darüber, dass man sagen kann, okay, die Unternehmen, die das tatsächlich nicht aufholen können, werden langfristig nicht überleben. Also dass es eine Art natürlicher Effekt sein könnte, dass diese Aktien sich erholen müssten. Das ist natürlich auch nochmal so der nächste Punkt dabei. Eine Sache ist, glaube ich, aber klar, wichtig bei dieser Value-Investing-Sache ist, dass man seine Hausaufgaben macht und dass man die Bilanzen tatsächlich dann auch analysiert. Und das Zweite, was man auch machen muss, deswegen sind Value-Investoren eigentlich in der Regel auch Menschen, die sehr kommunikativ sind, der Welt davon zu erzählen, wie toll die Aktien sind, die man gerade gekauft hat, also sein eigenes Buch zu reden und den Leuten sehr stark zu erklären, dass die Unterbewertung dort bei den Unternehmen dann eben dort stattgefunden hat. Und wenn man diese Situation dann eben rausgefunden hat und ganz klar sagen kann, ja, die Aktien sind günstig, ich kriege halt viel für wenig, ich überzeugt eine ganze Menge Menschen davon, dann kaufen mehr Leute die Aktie und dann steigt natürlich auch der Kurs und dann habe ich ein gutes Geschäft gemacht.
Okay, das heißt, da hast du schon mal ein, zwei Gründe genannt, die auch dazu führen können, dass das am Ende auch aufgeht. Jetzt würde ich euch einfach mal so einen Überblick geben. Wir hatten ja beim letzten Mal schon das Thema Pharma und French, dieses Drei-Faktoren-Modell genannt und wie die beiden hier diesen Value-Effekt ja damals quasi untersucht haben, 1993, und was da die Ergebnisse waren. Und zwar hat man auch da erstmal wieder die Aktien am US-amerikanischen Aktienmarkt in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Diesmal eben nicht in zwei Gruppen wie beim Size-Effekt, den wir letzte Woche vorgestellt haben, sondern in drei Gruppen, wo man gesagt hat, die 30% der Aktien mit dem niedrigsten Buchwert-Marktwert-Verhältnis, die kommen quasi in das Low-Portfolio, so hat man es genannt. Dann gibt es das Medium-Portfolio, wo dann die folgenden 40% reinkommen. Und das High-Portfolio, das bildet dann die 30% Aktien ab, die das höchste Verhältnis zwischen Buchwert und Marktwert haben. Und dann hat man eigentlich geschaut, hier einen Faktor berechnet, also HML, High minus Low, also quasi die Rendite der Aktien im High-Portfolio mit der Rendite der Aktien im Low-Portfolio verglichen. Und da können wir jetzt auch wieder unsere Zahl der Woche an dieser Stelle auflösen. Da kam eben bei raus, dass 0,4% war jetzt die Überrendite quasi der Aktien, die jetzt ein geringeres Buch- und Marktwertverhältnis hatten im Verhältnis zu den Aktien, die ein höheres Buchmarktwertverhältnis hatten. Also wirklich beeindruckend an dieser Stelle. Was man eben auch sagen muss, dass das allerdings diese höhere Rendite auch einherging mit einem höheren Risiko. Also dass da eben entsprechend eine höhere ja, eine höhere Volatilität vorhanden war, sodass das auch ein möglicher Grund sein kann, ne, den man hier eben auch in verschiedenen Studien nennt, dass dieser Value-Effekt eigentlich nur dadurch ausgenutzt werden kann, dass man eben ja ein höheres Risiko eingeht, weil man in Aktien investiert, die irgendwie auch eine geringeres Gewinnwachstum aufweisen jetzt, weil die eben günstig bewertet sind und dadurch hat man auch nicht so die hohen Chancen und hat ja auch, du hast es gerade auch schon beschrieben, Sascha, das Risiko, dass solche Unternehmen auch irgendwie dann ganz verschwinden und gar nicht mehr zum fairen Wert zurückkehren. Das heißt, das kauft man sich hier in gewisser Weise mit einem höheren Risiko ein.
Deswegen,
ja, Sascha,
kann man auch ganz klar sagen, ganz viele klassische Value-Investoren meiden auch diese Deep-Value-Aktien, also die Aktien, die jetzt tatsächlich ein sehr, sehr hohes Missverhältnis zwischen Kursbuchwert und Marktwert haben, oder forschen nochmal deutlich stärker nach, weil es kann ja wirklich ganz gut sein, dass man jetzt einfach so sagt, da ist in den letzten Jahren notwendige Abschreibung nicht vorgenommen worden, da sind versteckte Risiken in der Bilanz, die einfach noch nicht im Buchwert des Unternehmens vorhanden sind und die dann irgendwie ganz schnell irgendwie zum Tragen kommen und oder vielleicht der Markt so einfach schon in der Form interpoliert und deswegen eigentlich gedanklich einen etwas anderen Buchwert als in den Bilanzen ausgewiesen wird, tatsächlich zugrunde liegt bei der Bewertung dabei. Deswegen sollte man auch, es gibt da ganz, ganz viele Aktien, wenn man das sich anschaut, also es gibt auch Kurs-Buchwert-Verhältnisse, wo man dann mal sowas wie eine 0,1 haben könnte, also wo man wirklich dann sieht, so okay, man kriegt also das Zehnfache an Eigenkapital, wenn man diese Aktie in der Form dann kaufen würde an der Marktbewertung. Und wenn ich dann solche Missverhältnisse sehe, weil alles, was wirklich so massiv von der 1 abweicht, ist schon eine Frage, wo man tatsächlich mal gucken sollte, was steckt denn genau dahinter, und man sollte sich genau dann auch angucken, wie setzt sich der Buchwert denn auch gewissermaßen dann ein Stück weit auch zusammen. Zum Beispiel auch so ein Klassiker, wo sowas immer sehr entscheidend ist, ist natürlich zum Beispiel der gesamte Immobiliensektor. Da hat man ja in der Regel die Situation, dass in der Bilanz natürlich die Immobilien dann erworben werden und gegebenenfalls im Preis geschwankt sind, gerade jetzt in der aktuellen Marktphase, wo ja durch das Zinsniveau die Immobilienpreise auch mal stärker sich bewegen. Und da gibt es natürlich manchmal auch so Schnäppchen, wo man das Gefühl hat, oh, da kriege ich ja relativ viel Immobilien für relativ wenig Geld. Da muss man natürlich immer die Frage stellen, sind die das denn auch wirklich wert? Oder ist da jetzt gegebenenfalls ein Misspricing? Also da muss man natürlich auch immer mal anschauen. Also ich glaube, wir hatten in der letzten Folge ja so diesen Size-Faktor nochmal kurz dargestellt. Der Size-Faktor ist tatsächlich sehr viel einfacher einzusetzen. Also ich würde mal die Aussage sagen, wenn man den Value-Effekt ausbeuten möchte und wenn man ein guter Value-Investor sein möchte, dann muss man deutlich stärker in die Bilanzen reingucken, als man es bei Size-Effekt machen muss. Und deswegen kann man einfach nur sagen, gute Value-Investoren, das ist schon ein Job, da muss man die Firmen sehr gut verstehen, die Branche sehr gut verstehen, die Besonderheiten auch ganz gut verstehen, weil auch da sieht man ganz klar, dass der Value einer Aktie sehr branchenabhängig ist. Also wie gesagt, ich hatte ja zum Beispiel Immobilienaktien werden eigentlich immer andere Kursbuchverhältnisse aufweisen als Softwareunternehmen, und trotzdem kann es ja auch Value-Aktien im Softwarebereich geben, die haben aber dann natürlich in ihrer Vergleichsbranche dann relativ günstige Bewertungen, die es dann in der Form geben kann. Also Value ist ein bisschen mehr Arbeit und nicht so offensichtlich ersichtlich wie die anderen Effekte, die wir schon erwähnt haben, aber noch erwähnen werden.
Ja, da kommen noch folgen noch einige spannende Effekte in den nächsten Wochen. An dieser Stelle, was ich da auch sehr interessant finde, dass immer noch dieses Buch eigentlich von 1934, wo Graham und Dodd quasi auch die beiden, auf die Warren Buffett quasi irgendwann aufgebaut hat oder von dem Warren Buffett auch gelernt hat, dass das Buch Security Analysis heute immer noch zum Teil von einigen Investoren irgendwie gelesen wird oder angewendet wird. Natürlich nicht mehr in der ganzen Palette und sicherlich auch nicht mehr alles aktuell, aber einige Themen weiterhin von Bedeutung. Da sieht man mal auch da sieht man es ja auch am Werdegang von Warren Buffett, dass da durchaus einige Verfechter am Markt sind, die das jetzt nicht nur 1, 2, 3 Jahre durchziehen, sondern die sagen, das Thema Value Investing, das bewegt mich und da glaube ich fest dran, und die sind da wirklich Jahrzehnte hinterher, da quasi die spannenden und guten Aktien am Markt zu suchen. Also auch sehr, sehr spannend. Ansonsten, du hast schon gesagt, wir gehen in den Wochen auch auf weitere Kapitalmarkteffekte ein, und in der nächsten Woche, da dürft ihr euch schon mal drauf freuen, gerade weil es natürlich auch in den letzten Jahren im Zuge dieses Tech-Hypes, wo eben die ganzen, ja eigentlich eher weniger diese Value-Aktien in dem Sinne, im eigentlichen Sinne, sag ich mal, am Markt interessant waren, sondern eher so die, ja wieder diese High-Flyer die eben hohe Gewinnwachstumsraten haben, auf diesen Growth-Effekt, wie er so schön heißt, auf den gehen wir nächste Woche ein und zeigen euch mal da, ja, was es da eigentlich für Erkenntnisse gibt in der Wissenschaft und wie man eventuell auch diesen Effekt für sich nutzen kann. Sascha, hast du noch Ergänzungen an dieser Stelle?
Also wenn ich will es nochmal einmal zusammenfassen, das wäre mir nochmal ganz wichtig. Wenn ich wirklich Value machen will, muss ich in Bilanzen reingehen, ja, und muss mich tatsächlich deutlich tiefer in die Situation reinarbeiten. Mhm. Ich glaube, das wäre so ein bisschen so die Erkenntnis einfach aus dem Value-Effekt dabei. Aber ich würde auch nochmal, zumindest deine These nochmal zumindest konterkarieren. Ich glaube, das Buch Security Analysis ist immer noch unglaublich aktuell, weil ich sag mal, jetzt kann man natürlich sagen, wir haben jetzt tatsächlich eine ganze Menge neue Erkenntnisse, aber trotzdem, ich meine, so viel hat sich jetzt auch nicht geändert von der Grundlage. Sicherlich, wenn ich der Profi-Analyst werde, dann gibt es sicherlich noch ein paar neue Kennzahlen, die man ranziehen kann, aber die Grundidee, ja, dass so ein bisschen der Wert einer Firma im Eigenkapital, im Buchwert irgendwie versteckt ist. Hm. Ich glaube, der ist eigentlich immer noch richtig und ich glaube, diese Grundidee dabei ist auch immer noch sehr, sehr richtig, auch wenn das Buch jetzt schon, ja, also auf die 100 Jahre zugeht. Also deswegen kann man einfach, wenn man sich daran interessiert ist, das immer noch ansehen und noch eine ganze Menge daraus lernen.
Ja, auf jeden Fall. Super, dann nächste Woche hört gerne wieder rein mit dem Growth Effect. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.
Noch ein kurzer Hinweis und an dieser Stelle liebe Grüße aus der Rechtsabteilung. Die gesprochenen Inhalte bilden die persönliche Meinung der handelnden Person, also in den meisten Fällen von Sascha und mir, wieder. Sie stellen also keine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der genannten Wertpapiere oder anderer Finanzinstrumente der genannten Emittenten dar. Bei Fragen wende dich gerne an deinen Berater.